Jesus Christus.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der biblische Abschnitt, der für den heutigen Sonntag für die Predigt vorgesehen ist, steht im ersten Brief des Timotheus im zweiten Kapitel. An Timotheus muss das heißen. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben. Liebe Gemeinde, dem Gebet ist ein ganzer Sonntag gewidmet, beziehungsweise eine ganze Woche, denn das Thema des Sonntags strahlt oder will eigentlich in die ganze Woche hineinstrahlen. Das Gebet ist Lebensäußerung des Glaubens. Wer glaubt, betet. Das Gebet verbindet uns mit Gott. Die Beziehung zu Gott leben wir vor allen Dingen im Gebet. Ohne Gebet keine Beziehung zu Gott. Dabei kann sich das Gebet ganz unterschiedlich ausdrücken und gestalten. Lob und Dank, Bitte und Klage, Fürbitte und auch Anklage. Alles gehört dazu. Dabei ist das Gebet zunächst einmal etwas sehr Persönliches, manchmal auch Intimes zwischen Gott und mir. Eine kleine Geschichte macht das deutlich. Dem Missionar einer Buschkirche in Neuguinea fiel ein Mann auf, der immer nach dem Gottesdienst noch lange Zeit in der Kapelle sitzen blieb. Dieser Mann schaute dabei immer zum Altar hin mit vor der Brust verschränkten Armen. Einmal nahm sich der Missionar ein Herz und fragte den Mann, was er denn da die ganze Zeit bete. Und er sagt, lächelnd, ich halte meine Seele in die Sonne. Wer betet, spürt etwas von der Wärme Gottes. Wer betet, bekommt neue Energie. Er taucht in ein Licht ein, das er sich selber nicht geben kann. Wer bittet, weiß, ich bin nicht allein. Gott ist für mich da. Er hält mich. Er trägt mich, ja, er ist der gute Hirte, bei dem mir nichts mangeln wird. Jedes Gebet ist ein Sonnenbad für die Seele. So gehört das Gebet zunächst einmal einfach nur mir und Gott. Und natürlich beziehen wir dann auch die Menschen ein, die uns nahe sind und die zu unserem Leben gehören. Der Verfasser des Timotheusbriefs nimmt das auf und weitet zugleich den Raum des Gebetes, der bei vielen im Persönlichen beginnt, vielleicht auch in einer Art Wohlfühlzone und doch so viel mehr umfassen kann. Hier heißt es, es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Gebet ist also nicht nur Beziehungspflege mit Gott. Es ist Aufgabe für uns Christen. Es hat nichts damit zu tun, ob ich dazu gerade Lust habe, sondern Gott hat es uns zur Aufgabe gemacht, für andere zu beten. Für alle Menschen, naja, gut, das ist ein bisschen schwierig oder verläuft sich im Allgemeinen. Aber wie wäre das, wenn ich nicht nur an die meinen denke, sondern wenn ich für die Menschen bete, mit denen ich im Alltag in Berührung komme. Zum Beispiel für die Kassiererin bei Edeka. Oder für meinen Postboten oder seine Vertretung, die wieder mal bei mir die Post nicht eingesteckt hat. Für die Polizistinnen und Polizisten, die für Sicherheit hier im Stadtteil sorgen. Für Arzthelferinnen oder wem immer wir im Alltag begegnen. Für alle Menschen. Das heißt auch dann für die aufdringliche Nachbarin, für den angstmachenden Vorgesetzten, für die unangenehme Schwägerin und so weiter. Für sie bedeutet, für sie zu beten heißt nicht, ich bete, lieber Gott, mach, dass die endlich netter sind zu mir, weil das wäre ein Gebet für mich, nicht für sie. Etwas beten, damit es ihnen besser geht, damit sie sich wohler und sicherer fühlen in ihrem Leben und mit sich selbst. Wir sollen für diese Menschen aber nicht nur beten, sondern auch für sie danken. Können wir für solche unangenehmen Menschen danken? Beziehungsweise wollen wir das überhaupt? Immerhin, Gott hat sie uns in den Weg gestellt. Menschen, die mir das Leben schwer machen, rühren oft auch an eine Seite in mir, mit der ich selber nicht versöhnt bin. Sie könnten Helfer sein, mich selber zu hinterfragen, mir und meinem Unmut auf die Spur zu kommen. Da hilft mir dann auch, mich in sie hineinzufühlen und umso lieber und liebevoller für sie zu beten. Vor allem sollen wir für die Mächtigen dieser Welt beten. Liebe Gemeinde, ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft ich dankbar bin, dass ich keine Politikerin bin. Allen Ernstes, die Probleme, die jetzt auf dem Tisch liegen, auch durch die globalisierte Welt, wo alles miteinander zusammenhängt, sind so schwer zu lösen. Und oft gibt es keine gute Lösung, sondern nur eine weniger schlechte Lösung. Wir brauchen nur an den Flüchtlingsgipfel in der vergangenen Woche zu denken. Die Kommunen ächzen unter der Menge der Flüchtlinge. Nicht, weil sie die Menschen nicht haben wollen, sondern weil sie den Menschen nicht geben können, was diese eigentlich wirklich brauchen. Sprachkurse, Kindergarten und Schulplätze, wo die Kinder, die unsere Sprache noch nicht können, eine besondere Förderung bekommen. Und das in einer Zeit, wo es doch ohnehin zu wenig Erzieher und Lehrerinnen gibt. Und dann kommen noch diese Kinder dazu, die mehr Betreuung brauchen. Es gibt zu wenige Unterkünfte. Bezahlbare Wohnungen gibt es ohnehin zu wenig. Aber schnell bauen wollen wir auch nicht mehr, weil wir ja auf die Umwelt achten und nachhaltig bauen wollen. Und in den Behörden gibt es zu wenig Arbeitskräfte, sowohl beim Sozialamt als auch im Bauamt und überall. Und dann fragen wir, sollten wir nicht doch lieber weniger Flüchtlinge aufnehmen? Können und wollen wir das als ein reiches Land wirklich? Ist es nicht gerade unsere Pflicht, damit allen Menschen geholfen wird. Und das ist doch nur eins dieser zahlreichen, komplexen Probleme, vor denen die Politikerinnen und Politiker stehen. Unsere Aufgabe ist es nicht, über die Politiker zu schimpfen, sondern unsere Aufgabe ist, für sie zu beten. Für die Regierenden, für die Wirtschaftsbosse, für Wissenschaftlerinnen und Banker. Beten, dass ihnen über alle Eigeninteressen hinaus Gedanken kommen, die zu mehr Gerechtigkeit und Frieden und Bewahrung der Schöpfung führen. In der Lutherbibel heißt es, betet für die Könige und Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das klingt ja zuerst nach so einer so ein bisschen Puschengemütlichkeit. Hauptsache, ich werde in Ruhe gelassen. Zur Zeit des Briefes klang das ganz anders. Christen waren eine religiöse Minderheit. Sie wurden gesellschaftlich gemieden und diskriminiert. Und sie sollten für den Kaiser beten, der eigentlich als Gottheit angebetet werden sollte. Und wenn sie ihn nicht als Gott anerkannt haben, mussten sie mit Verfolgung rechnen. Für sie hieß ein ruhiges und stilles Leben führen, als rechtschaffene Bürger anerkannt zu werden und in Freiheit ihren Glauben leben zu können. Für die Obrigkeit beten war da tatsächlich kein Spaziergang. Allerdings ist das keine Sache der Vergangenheit. Christenverfolgungen nehmen weltweit zu. Die Christen sind die meistverfolgte religiöse Gruppierung. Papst Franziskus beschreibt die Situation so: Es ist nicht erforderlich, in die Katakomben oder ins Kolosseum zu gehen, um die Märtyrer zu finden. Die Märtyrer leben jetzt in zahlreichen Ländern. Die Christen werden ihres Glaubens wegen verfolgt. In einigen Ländern ist es ihnen untersagt, ein Kreuz zu tragen. Sie werden bestraft, wenn sie es dennoch tun. Heute, im 21. Jahrhundert, ist unsere Kirche eine Kirche der Märtyrer. Wenn christlicher Glaube unterdrückt wird, gilt es erst recht, die dafür Verantwortlichen ins Gebet zu nehmen. Für mich stellt sich da natürlich noch eine grundsätzliche Frage: Was bewirkt Beten eigentlich? Beten heißt ja nicht, ich ringe mit Gott, ich rede so lange auf ihn ein, bis ich ihn umgestimmt habe, als müsste ich Gott dazu bringen, etwas Gutes zu wollen. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich muss ihn nicht erst dazu bringen. Es ist sein ureigenster Wille. Gerade darum verhallen unsere Gebete nicht im Leeren. Unsere Fürbitte wird gehört. An die, für die wir beten, denkt auch er mit ganzem Herzen. Dass er auch an sie denkt, macht unsere Fürbitte nicht überflüssig. Gebet verändert auch den Beter. Es verändert unsere Sicht auf Dinge, Situationen und Menschen. Im Gebet stimmen wir in Gottes Willen ein, dass allen Menschen geholfen werde. Wer so betet, der kann seine Hände nicht mehr gegen andere erheben und sie auch nicht mehr einfach in den Schoß legen, sondern er wird dazu beitragen mit seinen Möglichkeiten, dass allen Menschen geholfen werde. Bleibt die Frage, wenn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, warum sehen wir davon so wenig? Warum sehen wir so viele Menschen, die in Not sind, so viele Menschen, die ohne Orientierung durch ihr Leben gehen? Ich habe dazu keine endgültige Antwort. Der Widerspruch, dass wir von Gottes gutem Willen hören, den Jesus gelebt hat, und die Weltwirklichkeit, die wir erleben, das können wir nicht auflösen. Mir hilft, wie Martin Luther damit umgegangen ist. Er spricht von einem verborgenen Willen Gottes, von einer dunklen Seite Gottes, die wir nicht enträtseln und auch nicht verstehen können. Aber gerade weil es so eine Seite gibt, sollen wir uns ganz an dem festhalten, was Jesus durch sein Leben gezeigt hat, dass Gott sich jedem Menschen ohne Unterschied zuwendet. Mehr noch, Gott ist in Jesus in diesen Widerspruch hineingegangen und Jesus ist daran gestorben. In diesem Riss zwischen Welt und Gott ist er gestorben. Aber mitten in diesem Widerspruch hat Jesus an Gott festgehalten und hat den Tod so überwunden. Auch der Tod konnte die Liebe Gottes nicht zerstören. Darauf sollen wir sehen, wenn wir Gottes guten Willen und die Weltwirklichkeit nicht immer zusammenbekommen. Und gerade weil wir in diesem Zwiespalt leben, können wir beten. Können wir Gott unser Leiden an dieser Welt sagen? Können wir ihn bitten, dass er uns und andere verändert, damit sein Wille in dieser Welt geschieht, besonders bei den Mächtigen dieser Welt? Wir haben doch schon Wunder erlebt, auch in der deutschen Geschichte. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.